Hallo, schön hier zu sein mit alle von euch. Und seit Anfang November habe ich kein Predigt gehabt, weil wir sind alles jetzt mit Kirchenaktion online. So es freut mich hier zu predigen. Es ist eigentlich der Anfang meiner Urlaub und ich genieße das wirklich zu predigen, mein Urlaub, weil Predigen macht Spaß. So es ist schön, mit euch zu sein. Wie gesagt, mein Name ist Danny Atkins. Ich bin der City Pastor für unsere Kirchenaktion Gemeinde in Mainz. Für alle von euch, die nicht wisst, was Kirchenaktion ist, wir sind offiziell ein Missionswerk der Bezirk der Kirche des Nazarener in Deutschland und wir sind in Rhein-Main-Gebiet unterwegs, neue Gemeinden zu gründen und Leute mit das Evangelium zu erreichen. Ich bin hier mit meiner Frau Taylor und wie gesagt, es freut uns hier zu sein. Ich bin kein Deutscher ursprünglich, ich komme aus den USA, ihr hört das wahrscheinlich und wird das weiterhören. Meine Deutsch ist gar nichts perfekt, aber wir sind hier seit 4 Jahren. In Juli 2016 waren wir in Gottesdienst in unserer Gemeinde und der Philipp Zimmermann war da zu predigen. Und er hat gepredigt und über die Arbeit hier bei Kirchenaktion gepredigt und erzählt von der Vision. Und in diesem Moment hatten wir wirklich ein Gefühl von der Geist, dass wir nach Deutschland umziehen sollen. Und ich habe immer gedacht, ich hatte immer Interesse auf so Missionen oder irgendwo anders zu leben, außerhalb den USA. Aber ich habe immer diesen Geschichten von Menschen gehört, die waren im Gottesdienst und die haben gesungen und gebetet. Und dann da war ein Prediger von einem anderen Land und die haben über ein Werk oder eine Gemeinde in der anderen Land gepredigt. Und dann die haben diesen krasse Berufung bekommen und dann sind nach diesem Land umgezogen. Ich habe gedacht, ach, das will ich nicht. Vielleicht irgendwo in Ausland reisen, ein bisschen dort leben, mithelfen und jetzt, 4 Jahre später, bin ich in Frankenthal. Habe ich nicht geplant, aber es freut mich, hier in Deutschland zu sein. Wie gesagt, es ist seit lange, dass ich wirklich gepredigt habe. Ich glaube seit Oktober. So, ich habe nicht so viel in der letzten Zeit geübt, obwohl ich habe die letzten 3 Jahre in Mainz gepredigt. Ich habe keine Predigtserie aufgebaut oder geschrieben. So heute, als ich predigen werde, ich will wirklich einfach von meinem Herz teilen und wirklich von meinen Gedanken teilen über dieses letztes Jahr und dieses neues Jahr 2021. Dieses Jahr war ein Jahr des Unerwarteten, stimmt? Ich glaube, viele von uns haben disorientiert gefühlt und wir hatten viel verschiedene Reaktionen zu was ist passiert. Ich habe das oft bemerkt in meiner Gemeinde in Mainz, dass ich wirklich 2 Arten von Reaktionen gesehen habe. Wir haben in Mainz, es ist eine Uni-Stadt, wir haben so viele Studenten in unserer Gemeinde und ich habe wirklich 2 Reaktionen bei den Studenten gesehen. Für manche, die letzten 9 Monate war wirklich ein Urlaub. Die haben gar nichts gemacht, die waren zu Hause, die haben ihren Zoom-Kurs gemacht und das war für die Introverten, wie ich, wirklich eine Urlaub, eine große Pause, nicht so viele Leute. Wenn ich will, keine Person sehen, kann ich einfach meinen Computer aufmachen, zu Hause sein. Und dann, die zweite Reaktion ist auch von den Extroverten und für die, die sind ein bisschen verrucht, noch 9 Monaten. Und die denken, oh, ich brauche Leute. Da war keine Veranstaltungen, da war keine Struktur, wo sie oft Leute gesehen haben. Da war weniger Menschen und weniger, ja, von viel verschiedenen Sachen. Und die sind ein bisschen verrucht gerade. Und die sind sehr, sehr froh, dass vielleicht kommen wir von der ganzen Lage dieses Jahr raus. Aber egal die Reaktion, ich habe bemerkt, dass Leute haben sich orientierungslos gefühlt. Ja, als Menschen, wir mögen das, wenn wir eine klare Richtung haben, wenn wir einen guten Plan haben, wenn da ist eine gute Struktur da. Aber für die meisten von uns haben wir dieses letztes Jahr eine Orientierungslosigkeit erfahren, das oft wie Chaos anfühlt. Chaos ist, wenn die normalen Strukturen des Lebens zu verschwinden schienen und was einmal vorhersagbar war, ist nicht mehr. In vielen verschiedenen Teilen meines Lebens, ganz persönlich habe ich das dieses letztes Jahr erfahren. Es war, sind alle meine Pläne und Strukturen und Ideen auf der Seite gelegt. Und ich könnte nur in einzelnen Treffen mit Leuten reden. Ich war nicht sicher, jeden Tag, wo sind alle die Schäfchen, was geht bei sie ab. Als Sohn und Bruder, da war eine Scheidung in meiner Familie, das geschehen ist dieses letztes Jahr, als ich dieses Herbst zur Ruhe in den USA war für einen Besuch. Es hat total anders gefühlt. Und auch, ich will nicht so politisch sein, als Amerikaner hatte ich auch das Gefühl, dass da war viel Chaos in meinen eigenen Kulturen, in meinem eigenen Land. Und als Menschen, wir mögen der Chaos nicht. Wir mögen das nicht und wir alle versuchen mit Strukturen und Plänen und Kalendern das Chaos in unser Leben zu vermeiden. Aber egal was wir machen, egal wie reich wir sind, egal was wir haben, egal wie gut unsere Pläne sind, das Chaos kommt in unser Leben irgendwann. Und können wir nicht planen, können wir nur entscheiden, wie wir mit es umgehen werden. Viele von uns haben viele verschiedene Reaktionen, Arten, von wie wir zu Chaos reagieren. Manche von uns sagen einfach, wie es ist. Es ist, wie es ist. Es ist egal, okay? Ich gehe einfach weiter. Manche von uns, wenn da ist was chaotisch in unser Leben, wir haben viel Angst, viel Anxiety und wir können nicht so stark mit das umgehen. Und manche Leute, und ich werde wahrscheinlich in diese Kategorie am besten passen, machen immer mehr, wenn da Chaos da ist, das zu kontrollieren, sodass es nicht so schwer ist. Was machen wir mit dem Chaos? Ich glaube, obwohl da ist immer Chaos in unserer Welt, fühlen wir das noch diesen letztes Jahr mehr. Und wie sollen wir als Christen, als Leute, die an den Schöpfer Gott glauben, wie sollen wir auf diesen Chaos reagieren? Wie sollen wir mit dem Chaos geistlich umgehen, sodass wir das sehen können, dass Gott sein Reich in unserer Welt erweitert? Auf viel verschiedene Ebenen, das ist wirklich, was der erste Kapitel von 1. Moses beschäftigt. Jetzt wissen wir alle, was im ersten Kapitel der 1. Moses passiert, wenn wir Zeit in der Kirche verbracht haben. Wir wissen, dass Gott war da ganz allein und dann nach 7 Tagen hat er alles geschaffen und es ist sehr schön. Gott ist wirklich wie ein Künstler in diesem ersten Kapitel unterwegs und an der 6. Tag, der letzte Teil von seiner Arbeit ist uns als Menschen in sein Bild zu schaffen und dann an der 7. Tag ruht er und genießt er, was er geschaffen hat. Und wie Martin gesagt hat, oft reden wir über diese Geschichte auf einer historischen Ebene. Und es ist History. Die Person, der das geschrieben hat, Mose, er will wirklich sagen, etwas am Anfang passiert ist. Das ist der Urgrund für alles, was wir sehen. Das ist passiert. Was ist geschehen? Und in der Kirche, wir streiten über das, wie es war, wie lange die Tage waren, wie es alles geklappt hat. Aber ich glaube, wenn wir das nur als Historie lesen, manchmal verpassen wir der Nachricht, dass innerhalb der Text ist, dass Gott zu uns sagen will. Wenn du siehst die erste Kapitel von 1. Moses in Hebräisch, man merkt, dass da ist keine gute Art von Literatur, das bei es passt. Es passt nicht wirklich wie eine wissenschaftliche Geschichte. Es passt nicht wirklich wie eine normale Geschichte oder irgendeine andere Art von Literatur. aber es ist ganz nah an Gedicht. Es ist ganz nah an Gedicht. Und wenn man Literatur gut kennt, denn man kennt das da, ist ein Unterschied zwischen Geschichte und was es sagen will und Gedicht. Poesie. Gedicht funktioniert anders als Geschichte. Gedicht will, dass man etwas fühlt. Gedichte will, dass wir nicht nur mit dem Kopf die Worte beschäftigen, aber dann auch das Herz. Gedicht will nicht nur vermitteln, was passiert ist, aber es will sagen, was es für uns bedeutet. Und ich will heute von diesen ersten paar Versen von 1. Moses lesen, mehr auf diesen Ebene von Gedicht, was es zu uns in heutigen Tag sagt. Nicht nur über etwas, das passiert ist, das ist wichtig, wie gesagt, aber was sagt das zu uns heute in unser Chaos? Weil vielleicht das hilft uns, wenn wir Gott anschauen, wenn wir sehen, was er gemacht hat, wie er mit der Anfang umgegangen ist. Vielleicht lernen wir was als Leute, die den Geist Gottes haben, wie wir in unserer Zeit umgehen sollen. So, ich will die ersten 5 Versen lesen für uns und dann 3 Sachen von die herausnehmen für uns. Es sagt, in Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Die Erde aber war wust und leer. Und es lag in Finsternis auf der Tiefe. Und der Geist Gottes schwebte über der Wasser. Und Gott sprach, es werde Licht. Und es wurde Licht. Und Gott sah, dass das Licht gut war. Da schied Gott das Licht von der Finsternis. Und Gott nannte das Licht Tag und die Finsternis nannte er Nacht. Und es werde Abend. Und es würde morgen, der erste Tag. Nummer 1, es beginnt mit Gott. Gott ist der Hauptfigur. Nicht uns, nicht die Erde, aber Gott. Gott ist derjenige, der da ist. Gott ist derjenige, der handelt. Die Geschichte des Universums beginnt nicht mit mir oder mit dir. Oder unsere Plänen oder unsere Ideen oder vor uns, was normal ist, die Geschichte des Universums. Alles, das wir sehen, beginnt mit Gott und es endet mit Gott. Gott ist wichtiger als uns. Gott hat mehr Kraft als uns. Gott kann das machen, was wir nicht selber hinkriegen können. Ganz interessant in der Hebräisch ist das Wort für Schuf, für Schaffen. Was Gott geschaffen hat, es ist das Wort Bara. Und mit diesem Wort Bara hören wir ein Wort, das nur in dem Alten Testament verwendet ist, wenn es geht um was Gott macht. Ja, für uns in Englisch oder Deutsch, wir können sagen, ich habe das geschaffen oder Gott hat das geschaffen, es ist das gleiche Wort. Aber in Hebräisch, diesen Verb hat nur Gott als sein Subjekt. Das heißt, dass wenn es sagt, Gott hat das geschaffen oder er schuf, es heißt nicht nur, dass Gott hat was gemacht, wie wir das machen. Nein, Gott hat hier was gemacht, das nur Gott machen kann. Gott ist der Gott, der machen kann, was wir nicht hinkriegen können. Ich glaube, dass der Apostel Paulus beschreibt diese Bedeutung von Bara, wenn er sagt in Römer 4, Vers 17 über Abraham, wie er gebetet hat, vor Gott, dem gegart hat, der Toten lebendig macht und ruft das, was war nicht ist, dass es sei. Der Toten lebendig macht und ruft das, was nicht ist, dass es sei. Wir lernen hier, dass Gott ist der Gott, der so krasse Kraft hat und Macht hat. Und für uns als Christen, das ist so wichtig, dass jeden Tag, in jeder Situation, es ist dieser Gott, der da ist.
in unserer Vorstellung. Einer unserer Probleme in der Kirche und als Christen ist, dass unser Gott ist zu klein, er ist zu wie uns. Und so, dass wenn der Chaos kommt in unser Leben, wir sind praktisch allein. Und es ist nur unsere Lösung, das möglich ist, weil Gott ist in unserer Vorstellung zu klein. Aber der Anfang der Bibel sagt, nein, Gott hat eine Macht, das wir nicht vorstellen können. Wo ist Gott in deiner Vorstellung? Wenn der Chaos von diesem letztes Jahr in unsere Welt gekommen ist, war Gott für dich da in deinem Gebet, in deiner Vorstellung, in deiner Reaktion? Zweitens, es ist wichtig für uns zu sehen, hier in dem Text, was Gott benutzt, die Erde zu schaffen. Mit welchem Material ist Gott unterwegs? Es sagt in Vers 2, ganz interessant, Gott hat alles geschaffen, es sagt, aber dann es sagt vorher, was gesagt hat, dass die Erde war da. Hier sind wir von dem Raum, von dem Gedicht, ja, wo es zeigt uns was, es spricht zu uns mit einem Bild, nicht nur mit Fakten. Es sagt in Vers 2, die Erde aber war wust und leer und es lag Finsternis auf der Tiefe. Das Erde war formlos, es war leer, da war keine Bedeutung. Diese Worte in Hebräischen sind sehr interessant, sie beziehen sich auf etwas, das keine Bedeutung oder Form oder Struktur oder Ordnung hat. Auf Hebräisch ist es Tohu Vabohu. Und es ist nicht unbedingt negativ. Es sagt einfach, dass bis jetzt die Erde hat keinen Zweck, keine Form, keinen Punkt. Du könntest die Beispiel von einem Stück von Lehm nehmen. Ja, wir benutzen Lehm in der Kunst, aber am Anfang es hat keinen Punkt. Niemand sieht Lehm da vor jemand, das geformt hat oder gestattet hat und sagt, ah, da ist ein schöner Teil der Kunst. Ich erinnere einmal, als ich 13 war, habe ich vergessen, meiner Mutter ein Geburtstaggeschenk einzukaufen. Und das ist sehr problematisch. Und ich erinnere mich, es war einen Tag vor meine Mutters Geburtstag, wir hatten eine kleine Party geplant und ich habe gedacht, als 13-Jähriger, ich soll meine Ressourcen benutzen. Und ich hatte einen Kunstkurs. Und wenn du kennst mich, du weißt, dass die Idee, dass ich was für meine Mutter, für ihren Geburtstag basteln würde, nicht so gut eine Idee ist. Aber ich habe gedacht, kein Geld, keine andere Option hier. Ich habe ein bisschen Lehm, mache ich was. So, ich habe gedacht, ich habe keine Ahnung warum, ich mag einen Bär. Ein Bär. Ich weiß nicht warum. Warum? Ich könnte vielleicht eine Blume machen oder irgendetwas anderes, aber ich habe gedacht, ich mag meine Mutter eine Bär von Lehm für ihren Geburtstag. Und so habe ich das gemacht, habe ich die Beine gemacht, die Ohren gemacht, den ganzen Körper gemacht. Und dann wir mussten das an unsere Lehrerin geben und sie wird das in den Ofen setzen, so es trocknen wird und ganz fest werden. Und dann habe ich das rausgeholt und dann bin ich nach Hause gegangen und an meiner Mutters Geburtstag habe ich sie diese schöne Bär geschenkt. Und ihre Reaktion war, was ist das? Es sagt am Anfang, dass der Welt war formlos, keine Bedeutung. Es war nicht so klar, was geht das alles jetzt um, was ist der Punkt, was ist es, was ist sein Zweck. Aber es ist nicht nur hier am Anfang der Bibel, dass das Worte benutzt ist, es ist auch später in der Bibel benutzt, in der Prophet Jeremiah. Und hier beschreibt es nicht nur etwas, das formlos ist oder keine Bedeutung hat, aber es beschreibt über das Chaos des Lebens. Wenn du kennst deine Bibel, Jeremiah ist ein Prophet, der während die Zeit von dem Anfang des Exils von Judäa gepredigt hat. Und er sieht die Sünde von seiner Kultur. Er sieht das Chaos, das in Judäa war. Und er erwartet, dass die Babylonier, die kommen werden und Israel bezwingen werden, in Jerusalem zerstreuen werden. Und er schreibt, aber mein Volk ist maut, mich kennen sie nicht. Täuscht sind sie in ohne Einsicht. Weise sind sie genug. Übles zu tun, aber Gutes zu tun, verstehen sie nicht. Und dann er sagt, ich sah das Land und siehe, es war wüst und leer. Also er schaut seine Volk an, mit ihren Sünden und Problemen, wie sie weg von Gott gegangen ist. Er nimmt diesen Worten von Anfang des Bibel und er sagt, es war wüst und leer, es war chaotisch, komisch. Es war wüst und leer, sah zum Himmel. Und er war finster. So, wir sehen hier, dass die Worte beschreiben nicht nur, was das neutral ist, das formlos ist, aber wirklich irgendwie der erste Kapitel des Bibel will uns sagen, dass Gott macht was mit dem Chaos. Gott benutzt die Finsternis, was Neues rauszubringen. Das sollte uns trösten. Es hat der erste Leser, die das gelesen haben, getröstet, oder die ersten Menschen, die das gehört haben, die waren viele von denen in Exil oder haben sie unter Unterdrückung gelebt. Und ihr Leben hat wie eine große Chaos gefühlt. Und dann werden sie zu ersten Kapitel des Bibel gehen und lesen, Gott ist der Gott, der Chaos nimmt und was Neues schafft. Das Gottes Macht ist so unglaublich groß, dass er die Sachen ohne Bedeutung sind, die random sind, der können er nehmen wie Lämm. Und was Gutes machen. Drittens. Es sagt, dass Gottes Geist da war. Und dann, wenn er sprach, gab es Sinn. Immer wenn ich diesen ersten Verse der erste Moses lese, denke ich an das Geschichte, wenn Jesus ist oft das Meer, wenn er läuft zu den Aposteln. Und wenn wir das Geschichte lesen, wenn Jesus an der Meer läuft zu den Jungen und spricht, wir denken, okay, das zeigt, dass er Gott ist, weil er macht, was das unglaublich groß ist. Wie kann ein Mensch einfach auf Meer laufen? Nein, können wir das nichts machen. So, er muss Gott sein. Und das ist eine gute Art, wie wir das lesen können. Aber ich glaube, für die Jüdischen, die werden was ganz, ganz klar hier in diesem Bild sehen, dass Jesus auf der Meer stand. Für den Juden, die sind groß gewachsen mit diesen Schöpfungsgeschichte. Und da ist diesen Chaos, diesen Wasser. Und es sagt, dass Gottes Geist war über der Wasser. Und dass er bewegt und er schwebte. Und denn es Gott sagt, lass da ein Licht sein, kommt in der Chaos Ordnung und Bedeutung und Form. Und ich glaube, als der Jungen Jesus gesehen hat, als er zu sie gelaufen ist, die haben gesagt, wie Gott über das Chaos war, über die Wellen, die nicht kontrollieren können. Und denn als Jesus spricht und da war Frieda, ich glaube, die werden hier erinnern, dass genauso hat Gott was gesagt und der Chaos ist zu Ordnung geworden. Wenn ich diese Kapitel lese, denke ich immer an das Kreuz und die Auferstehung. Auch für die Junge, das Kreuz war ein Chaos. Hier ist unser Rabbi, hier ist unser liebender Leiter, der Leute geheilt hat, geholfen hat. Die Armen hoch erheben. Und jetzt ist er tot. Jetzt ist die ganze Richtung meines Lebens weg. Es hat wie ein Chaos gefühlt. Aber dann am dritten Tag der Gott, der Schöpfergott ist, hat Jesus raus von das Tod genommen zu ein neues Leben. Ganz klar, von der Anfang des Bibel hören wir über einen Gott, der nicht der Chaos sieht und dann sagt, oh, das geht nichts mehr, gehe ich hier rüber und mache ich was Neues. Nein, wir sehen den Gott, der immer das nimmt, was chaotisch ist, was nicht gut ist, was kaputt ist und was Neues schafft. Durch seinen Geist und sein Wort. Wie hast du auf das Chaos dieses letztes Jahr reagiert? War diesen Gott, der Schöpfergott, da in deiner Vorstellung? Hast du mit Hoffnung reagiert oder Erwartung, dass das ist nicht nur eine schlechte Lage und es passiert und mag ich meine Pause? Oder hast du gefragt, Gottes Geist, Geist Gottes, was willst du mit dieser Situation machen? Als Christen sollten wir auf das Chaos immer mit Hoffnung und Erwartung reagieren, weil Gott nutzt die Chaos, was Neues zu schaffen. Ich denke auf die Geschichte der Kirche und wir lesen immer gern über Erweckung oder echt guten Sachen, die in der Gemeinde passieren sind. Was wir nicht oft erinnern, ist, dass fast jede Erweckung passiert in einer Zeit der Chaos. Wenn Leute haben gesagt, Gott, wir haben keine mehr Optionen, unsere Strukturen geht nicht, unsere Pläne geht nicht, wir brauchen dich zu kommen, zu reden, durch deinen Geist was Neues zu schaffen. Das heißt nicht, dass der Chaos gut ist, aber es muss nicht gut sein für unser guter Gott, was Gutes zu schaffen. Meine Ermutigung für euch, als ihr steigt in dieses Jahr hinein, ist zu erwarten, dass Gott das Chaos des letzten Jahres benutzen wird, was Schönes in seiner Gemeinde dieses Jahr zu schaffen. Und als Menschen, die voll sind mit dem Geist, der hier ist, wir sollten fragen, Gott, nicht nur, was willst du mit dem Chaos machen, aber was willst du in meiner innerlichen Chaos machen und was willst du durch mich machen in meiner Welt? Weil wir sind Leute, die den Geist Gottes tragen. Lass mich für uns beten. Dann werden wir noch ein Lied hören und ich ermutige euch, nicht nur das Lied zu hören, aber wirklich zu beten, zu reflektieren, wie habe ich auf diesen Zeit reagiert und wie kann ich das Schritt nehmen, zu hoffen und erwarten, dass Gott in der Chaos was Neues macht. Lass uns beten. Gott, ich danke dir für deine Liebe und deine Güte. Ich danke dir, Gott, dass du bist kein kleiner Gott, dass du bist der Gott, der Macht hat und auch Liebe. Und so, wir können dich immer vertrauen, wie du das Macht benutzt, Herr. Und wir sagen zu dir ganz ehrlich, dass für viele von uns, ich sage zumindest für meine Gemeinde, aber für viele von uns, dieses letzte Jahr war nicht so einfach. Da war Chaos, Orientierungslosigkeit. Vielleicht haben wir ein bisschen geistliche Motivation verloren. Vielleicht die Zeit war für unsere Bekannte und Familie nicht so einfach, Herr. Und wir sehen ganz spezifische Situationen, wo Chaos herrscht. Und wir bitten dich und wir erwarten und hoffen, dass genau was du am Anfang gemacht hast, wirst du wieder in unser Leben machen. Lass deine Gemeinde eine Gemeinde sein in dieses Jahr, das Ordnung und Friede und Gute in das Chaos von der Kultur hineinbringt. Dass wir nicht mit Angst umgehen, aber sondern mit Mut, weil wir wissen, wer unser